Ich danke den Unentwegten, die es auch am 2. Mai für möglich erachten, eine Vorlesung zu besuchen, die Unternehmung in dem Semester ist ja auf eine sehr eigentümliche Art und Weise ferngesteuert auch, nämlich mit Beiträgen, die während der Woche im Wiki zur Verfügung gestellt werden. Und gerade im gegenwärtigen Zusammenhang, also gestern und heute, ist wieder was angesprochen worden von Herrn Kirchner im Zusammenhang mit Wittgenstein und Sokrates, auf das ich Sie mal schon hinweise, dass sehr passend und präzise mit dem zu tun hat, was ich Ihnen vortragen möchte, was aber auch noch ein bisschen in die Zukunft gerichtet ist. Ich bin noch nicht so weit, ich arbeite immer so ein wenig vor und stelle Texte hinein, die in der jeweiligen Stunde dann nicht alle besprochen werden können. Also ich hänge mit der Besprechung der Texte etwas zurück und dieses Thema Sokrates und Wittgenstein ist also auch eines, auf das ich heute wahrscheinlich noch nicht zu sprechen kommen werde. Was heute ansteht, ist aber auch eine Folge einer solchen ferngesteuerten Intervention, nämlich Überlegungen im Prinzip zum Verhältnis Husserl-Heidegger im Hinblick auf den Terminus Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit. Das klingt jetzt zunächst mal ein bisschen so, als ob das eine detailverliebte philologische Untersuchung wäre. Aber es ist so, dass das, was dahinter steht, beschrieben werden kann als eine ganz zentrale Gegebenheit in der Entwicklung der Philosophie des 20. Jahrhunderts im Hinblick auf Zeichensysteme, Formalität von Kalkülen und eben insbesondere Code. Darauf möchte ich heute genauer eingehen und um Ihnen die Linie vorweg ganz kurz zu skizzieren. Ich habe es ja schon angedeutet in früheren Vorlesungen. Man muss sich ungefähr so vorstellen, dass mit Beginn des 20. Jahrhunderts, wie man es bei Husserl feststellen kann, durchaus interessierte am Formalismus, an der Mathematik orientierte Betrachtungsweise von Zeichensystemen gegeben hat, dass in der phänomenologischen Tradition, die Heidegger von Husserl aufgenommen und weitergeführt hat, dann ein massiver Schwenk, ein Umbruch stattgefunden hat, der aber zunächst mal durchaus von Seiten von Heideggers auf Husserl aufbaut und dann die Linie der Betrachtung unter dem Terminus Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit ganz woanders hinbringt. Und zwar in eine Richtung, die ausgesprochen populär, verständlich, wirksam gewesen ist, was zu tun hat mit Existenzialismus, mit europäischer Geistesgeschichte, mit Technikkritik. Das ist das, was man am Heidegger und an seinem Eigentlichkeitsbegriff beobachten kann. Und dass die Rolle der Technikausrichtung, der Technikorientierung und dem Versuch, daraus philosophische Instruktionen zu gewinnen, an der Stelle aus der Phänomenologie ausgewandert sind und in die Nachfolge des Wiener Kreises, also in den Wiener Kreis und in die Nachfolge des Wiener Kreises hineingekommen ist, sprich Wittgenstein, sprich Quine, Davidson, analytische Philosophie, was dann gekommen ist. Und das waren auf lange Sicht im 20. Jahrhundert zwei gegeneinander scharf abgegrenzte philosophische Positionen, gerade auch im Hinblick auf Technik und Umgang mit Code. das ist nicht mehr der letzte Stand der Dinge. Der letzte Stand der Dinge ist, dass jetzt dann postheideggerianisch in der Kritik der phänomenologischen Ansätze von französischen Philosophen hauptsächlich, wie zum Beispiel Derrida, Deleuze, Momente des Kalküldenkens eingebracht worden sind in die Tradition der heideggerianischen Gesamtsicht und damit eigentümliche Hybridbildung wieder entstanden ist, die nun Momente des formalen, auch mathematischen Zeichenbegriffes konfrontiert und auch dann letztlich des Umgangs mit Computern konfrontiert mit diesen, um es im Schlagwort zu sagen, seinsgeschichtlichen Überlegungen aus der anderen Traditionslinie. Das werde ich Ihnen ein bisschen vordemonstrieren, um dann damit eine philosophische Orientierung geschaffen zu haben im Zusammenhang mit einer nochmaligen, neuen, anderen Problemstellung im Zusammenhang mit Code, nämlich Code jetzt dann im engeren Sinne Computer, Source Code als eine produktive, als das Resultat produktiver Arbeit von Informatikerinnen am Thema, an der Aufgabe, was kann ich mit Software tun, und in einer Wissensgesellschaft wird sich damit dann, das wird das Ende der Vorlesung sein, die Frage eröffnen, welche Rolle hat dieser Computercode, Computer Source Code im Aufbau, in der Entwicklung, in der Kritik und in der Veränderung von Wissenstransfer, Wissensbeständen. So viel die kurze Skizze. Ich komme jetzt zur Fortsetzung von dem, was ich letztes Mal gemacht habe, und habe Ihnen daran, dabei erinnern Sie sich, dieses sehr suggestive und schöne Beispiel aus Sein und Zeit vorgestellt mit dem Winker des Autos, des Oldtimers von unserer Sicht her gesehen, der von Heideggers Beschreibung jetzt her eine Zeichenstruktur vorgibt. Und diese Zeichenstruktur, das habe ich auch schon das letzte Mal gesagt, beschreibt er da unten noch dazu, sozusagen noch besonders plastisch. Was passiert da in der Orientierung an dem genannten Beispiel, dem Pfeil, muss gesagt werden, das entsprechende Verhalten zum begegnenden Zeichen ist das Ausweichen oder Stehenbleiben gegenüber dem ankommenden Wagen, der den Pfeil mit sich führt. Er weist darauf hin, dass auf eine ganz praktische Erfahrung, und diese praktische Erfahrung besteht darin, dass wo uns dieses Zeichen, dieser Autowinker das erste Mal begegnet, ist nicht bei einer, nicht so wie bei uns, so könnte man sagen, nicht so wie wir es für uns haben, wir begegnen einem solchen Autowinker allenfalls im Automobilmuseum. Möglicherweise gibt es in Dreiskirchen oder sonst wo ein Oldtimer-Museum, also gibt es mehrere Oldtimer-Museen, und dann schauen wir uns diese Oldtimer an und dann sehen wir ganz eigentümliche Vorkehrungen, und dann gibt es diesen Schlitz und diesen Pfeil, und den kann man betätigen, können die Kinder drauf drücken, dann klappt der Pfeil in die Höhe. Das ist wäre sozusagen ein Beispiel, wo man jemanden von außen erklären könnte, das ist ein Zeichen. Ja? Also stellen Sie sich einen Boy oder ein Girl vor, dass sich da ganz begeistert reinsetzt in den Oldtimer und an den Knöpfen herum drückt, und einmal an einem Knopf oder an einem Zug oder sowas drückt es drauf und dann klappt so ein Ding hinauf. Ja? Und die
Tochter, sagt, was ist denn das, was soll denn das, wozu ist das gut? Und man erklärt ihr, naja, das ist einfach so, wenn das Auto im Verkehr eingebaut wäre, dann muss es doch sagen, dass es abbiegt, und damals hat man noch keine Blinker gehabt, und damit erklärt man den Zeichenzusammenhang von außen, quasi aus der nostalgischen Sicht. Und Heidegger sagt jetzt, das ist sein Einstieg. Heidegger sagt, das ist nicht die Art und Weise, wie wir zunächst einmal mit diesem Zeichen umgehen, sondern mit dem Zeichen, das ist nicht ein Ausdruck, den er verwendet, aber den kann man an der Stelle, glaube ich, durchaus sagen. Wo ist der Sitz im Leben dieses Zeichens? Wo begegnet man dem? Wie funktioniert das? Was ist die richtige Art und Weise, wie das zu verwenden ist? Also, wenn ich das ein bisschen bildhaft und dramatisch sagen würde, also in einem ein bisschen schräg beleuchteten anderen Beispiel. Es ist natürlich möglich, dass Sie mit einer Flasche Sekt kommen und hier zur Vorbereitung der Vorlesung eine Flasche Sekt trinken. Oder Sie können die Flasche Sekt zum Beispiel, wenn Sie Ihr Auto anmelden, in der Autoanmeldungsstelle können Sie ein Glas Sekt trinken. Das ist aber nicht das, wo der Sekt vorkommt im normalen Leben, als ein Vollzug und ein Zeichen. Normalerweise kommt er vor, wenn Sie eine Prüfung bestanden haben zum Beispiel, ja, oder wenn Sie Geburtstag haben oder sowas. Das heißt, der Sitz im Leben des Sekts, dort, wo man versteht, was das Spezifische ist, was das Eigentliche ist, ist in bestimmten Situationen eingebettet. Sie können das rausnehmen und anderswo verwenden, aber die und das ist jetzt der Punkt, auf den ich hinaus will. Ein entscheidender Faktor in der phänomenologischen Gedankenentwicklung im sozusagen ersten Quartal des 20. Jahrhunderts besteht darin, darauf aufmerksam zu machen, dass philosophische Untersuchungen dort beginnen sollen, wo solche Lebenszusammenhänge vorhanden sind. Und das heißt beim Zeichen eben nicht dabei beginnen, dass man bei einem Oldtimer eine solche Vorkehrung trifft und diese Vorkehrung deuten kann, als das war damals der Hinweis darauf, dass dieses Auto nach rechts oder nach links abgebogen ist, sondern dass man beginnen soll zu sagen, also wirklich versteht man, was ein Zeichen ist, indem man sich danach verhält. Das ist die Art, mit dem Zeichen umzugehen. Das ist die originäre, wie immer man jetzt das mit den Worten sagen möchte, da fallen eine ganze Reihe von Worten ein, die originäre Begegnungsart mit dem Zeichen. Sekt, worum es beim Sekt geht, ist, man feiert was. Ja? Du kannst natürlich einen Sekt auch ohne Feiern trinken, aber da hast du eigentlich verpasst, worum es eigentlich geht. Das ist eine der Hauptideen der Phänomenologie. Phänomenologie, so wie es Husserl und der frühe Heidegger versucht haben zu beschreiben, als die Dinge so aufnehmen, wie sie sich von sich selber her zeigen, nicht mit Konstruktionen zu kommen, sondern sich einzulassen in die Zusammenhänge, in denen die Dinge drinnen stehen, sozusagen in ihrer besten Kleidung, wenn Sie so wollen. Und der Grund, warum ich das jetzt an der Stelle sage, ist, dass die Art und Weise, wie der Heidegger mit dem Zeichen umgeht, einen deutlichen Unterschied zu der von uns besprochenen husserlianischen Analyse des Zeichens macht. Husserl geht davon aus, dass es dass es quasi die Möglichkeit der Zertifizierung, der Bestätigung von Zeichen gibt in dem, was er eigentlichen Zusammenhang nennt. Und der eigentliche Zusammenhang ist eben, wenn man als sehendes, hörendes, sich bewegendes Lebewesen das, wovon die Zeichen sind, sehen und nachvollziehen kann, sodass der direkte Zusammenhang zwischen Zeichen und dem, was das Zeichen bezeichnet, und meiner eigenen Fähigkeit, das Zeichen als das Zeichen des Bezeichneten zu nehmen, dass das in einem Rahmen durchgeschaltet wird. Also das Zeichen des Feuers, das ist ein Beispiel, das einem da immer kommt, aber es gibt natürlich ganz andere. Das Zeichen des Feuers, der Rauch oder die der Geruch, der Brandgeruch sind eigentliche Zeichen, weil man hier einen direkten sinnlichen Kontakt zwischen dem, was das Zeichen ist, und dem Bezeichneten hat. Und die Uneigentlichkeit, Sie erinnern sich, kommt ab dem Zeitpunkt ins Spiel, indem man hier abstrakte Merkmale, Merkzeichen hat, die zum Teil dann gar nicht mehr sinnlich umgesetzt werden können. Das ist die ganze Richtung, in die es dann mit dem Kalkül und mit der Arithmetik geht. Heidegger, das ist jetzt, das sozusagen ist es der kleine, aber entscheidende Wendepunkt, sagt etwas, was durchaus auch bei Husserl sich findet, was mit Husserl etwas zu tun hat, was aber den Eigentlichkeitsbegriff verlagert, in einer wichtigen Weise verlagert. Heidegger sagt eben, die Eigentlichkeit, von der wir reden, im Zusammenhang mit Zeichen, besteht im Umgang mit Zeichen, besteht in dem Wissen, wie die Zeichen funktionieren. Und das haben sie... Das haben Sie, wo habe ich es Ihnen festgelegt? Hier, nicht? In der Orientierung das Ausweichen stehen bleiben. Eigentlich erfasst wird das Zeichen gerade dann nicht, wenn wir es anstarren, als vorkommendes Zeigding feststellen. Selbst wenn wir der Zeigrichtung des Pfeils mit dem Blick folgen und auf etwas hinsehen, was innerhalb der Gegend vorhanden ist, in die der Pfeil zeigt, auch dann begegnet das Zeichen nicht eigentlich. Es wendet sich an die Umsicht des besorgenden Umgangs, so zwar, dass dies einer Weisung folgende Umsicht in solchem Mitgehen das jeweilige Umhafte der Umwelt in eine ausdrückliche Übersicht bringt. Das umsichtige Übersehen erfasst nicht das Zuhandene, es gewinnt vielmehr eine Orientierung innerhalb der Umwelt. Wenn Sie das vergleichen mit Husserl, können Sie sagen, er macht einen großen Sprung an eine Stelle, die beim Husserl nicht die Stelle der Eigentlichkeit ist. Beim Husserl haben Sie die Argumentation, es gibt sinnlich verbürgte Zeichen und dann gibt es uneigentliche Zeichen. Und dann gibt es eine Argumentation, die Ihnen verständlich macht, wieso uneigentliche Zeichen in der Verwendung in der Wissenschaft dennoch ausgesprochen wichtig und hilfreich sein können, sogar eine wunderbare Erfindung sind. Und weil diese Argumentation Ihnen klärt, wieso das in der Wissenschaft großartig funktioniert, ist die Wissenschaft quasi heimgeholt. Die Wissenschaft mit ihrer Entfremdung in den uneigentlichen Zeichen ist quasi heimgeholt und zurückgebunden in den Bereich dessen, wo wir direkt und eigentlich was mit Zeichen anfangen können. Beim Heidegger geht das nicht über diese Form von Uneigentlichkeit, sondern beim Heidegger beginnt das, die Debatte um das Zeichen damit, dass man mit ihm im Leben etwas anfangen kann. Das ist der, es ist ein von Heidegger entscheidend veränderter Ansatz im Zusammenhang mit den Vorgaben vom Husserl. Die Vorgaben vom Husserl, die erkenntnistheoretisch noch immer im Wesentlichen sind, also davon ausgehen, dass man ein Subjekt hat, das Wahrnehmungen hat, das Wahrnehmungen verarbeitet, das Urteile produzieren kann und das die Urteile auf die Welt bezieht und das sich fragt, unter welchen Umständen diese Urteile, die vom Subjekt erzeugt werden, auf die Welt zutreffen, also wahr sind. Das ist der Ansatz, von dem Husserl herkommt. Die dramatische andere philosophische Einstiegsmöglichkeit, die Heidegger in Sein und Zeit wählt, ist zu sagen, vergiss das alles, was ich eben beschrieben habe mit dem Subjekt-Objekt-Modell und so weiter. Wir müssen, und zwar durchaus auch durchaus unter Berufung auf diese Husserlsche Idee von die Dinge so beschreiben, wie sie sich zunächst einmal zeigen lassen, sehen lassen. Wir müssen ausgehen von Lebens- und Sinnzusammenhängen und die, sagen wir mal, die Umsetzung dessen, was ich gerade beschrieben habe als phänomenologische Basisvoraussetzung ist, so wie es Heidegger sagen würde, wenn wir beschreiben, wie Menschen auf der Welt unterwegs sind, um es neutral zu sagen, dann ist es einfach eine blöde Idee zu sagen, da gibt es Subjekte und da gibt es Objekte. Und die Subjekte, das sind wir und die Objekte sind die Dinge und die Subjekte haben bestimmte Fähigkeiten und Wahrnehmungen und dann fragt man sich, diese Wahrnehmungen und diese subjektiven Vorstellungen, die haben doch irgendein Verhältnis zu Objekten. Also da bin ich, ich bin ein Subjekt, da gibt es ein Ding, das ist ein Objekt und jetzt habe ich Verhältnis zu dem Ding und das ist ein Verhältnis von Erkenntnis. Wie konstruiere ich das? Ich habe die Frage, wie kommt dieses Ding in mein Urteil, sodass ich eine Vorstellung von dem Ding habe und beurteilen kann, dass das rechts von mir ist. Das ist nach Heidegger alles Konstruktion. Das ist die berühmt-berüchtigte Subjekt-Objekt-Konstruktion der Erkenntnis, mit der man jahrhundertelang in der Philosophie operiert hat und die phänomenologische Tradition und die phänomenologische Reaktion darauf ist, zu sagen, wenn ich mich darauf einlasse, was da wirklich passiert, statt das, was ich da konstruiere mit dem Schema Subjekt-Objekt, ist, was Heidegger in der Welt sein nennt, ich bin in einer Welt mit zusammen mit solchen Anführungszeichen jetzt Objekten, ich bin zusammen mit Erscheinungen, Phänomenen, die nicht von der Art sind wie ich, sondern die bestimmte andere Qualifizierungen haben, kommen wir gleich darauf zurück, da mit denen bin ich zusammen und zwar immer schon und von Anfang an und genauso und in diesem, immer schon in dieser besorgenden Umsicht mit Dingen der Welt, die ich verwenden kann, Heidegger sagt dafür zu Handelnes, zusammen damit gibt es eben auch Zeichen. Also ich gehe auf die Straße und ich weiche einer Passantin aus und ich stolpere über einen Stein und ich sehe ein Auto daherfahren und hupen. Oder ich höre das Hupen. Auf diese, und das ist die Art und Weise, wie Zeichen begegnen. Gut, das ist jetzt, glaube ich, genug, um zu erklären, um ein bisschen deutlicher zu machen, dass dieser heideggersche Gebrauch des Eigentlichen zunächst mal ein an Husserl anknüpfender, aber Husserl in die Richtung einer Lebenswelt interpretierenden Analyse des Menschen ist. Ganz wichtig ist an der Stelle, dass Heidegger über Husserl hinaus etwas sagt von der Art und Weise. Zeichen, diese Zeichenzeug, sagt er. Also Zeug ist ein Terminus technicus, den er verwendet für alles das, was man brauchen kann. Das meint er nicht abwertend, sondern was wir im normalen Leben verwenden können für bestimmte Zwecke, die wir vorgeben. Das ist Zeug, und Zeigzeug ist etwas, was wir dazu verwenden, um jemanden auf was aufmerksam zu machen. Also wenn wir das Glas umdrehen, sagen wir, wir wollen ja nichts mehr eingeschenkt kriegen oder sowas ähnliches. Dieses Zeigzeug, sagt der Husserl, sagt Heidegger jetzt, dieses Zeigzeug können wir zwar so analysieren, dass wir uns fragen, wo weist das hin, wo weist der Winker hin, in welche Richtung, aber das Wichtige ist doch, dass das, bevor wir fragen können, will der jetzt links oder rechts abbiegen, verstehen wir dieses Zeug, das Zeigzeug, als etwas in einem Sinnzusammenhang funktionierendes. Und zwar der Sinnzusammenhang ist nach Heidegger der Sinnzusammenhang des Daseins, das heißt des Menschen, der in der Welt zusammen mit dem, was ihm sonst da noch begegnet, bestimmte Absichten erfüllt, in bestimmte Richtung unterwegs ist. Das soll jetzt mal zur plastischen Ausgestaltung genügen. Es ist aber jetzt noch etwas dazu zu sagen, was von nach meiner Auffassung ausgesprochen zentraler systematischer Bedeutung ist. Und das ist das Folgende, wie es an diesem Beispiel von Heidegger schön zu sehen ist, macht er zwischen Zeigzeug natürlicher Art und Zeigzeug technischer Art in diesem Zusammenhang keinen Unterschied. Also der Winker, das ist etwas, was einfach technisch hergestellt ist und was wir dazu verwenden, um bestimmte Zwecke zu erfüllen. Und dabei ist er in dieser Passage ganz genauso gleich gut wie eine Kerbe in den Baum, die ich mache, um mich zu erinnern, wo der Weg führt, oder wie ich hier gesagt habe, eine Fußspur, der ich folge. Also eine Fußspur, der ich folge, wäre sozusagen eindeutig etwas, was natürlich entstanden ist. Wollen Sie was sagen? Nein. Sie können mich natürlich unterbrechen übrigens. Ich hoffe, Sie betrachten das nicht als notgedrungen eingleisig. Also es ist in dieser Analyse des Zeichens nicht wichtig, auf welche Art und Weise dieses Zeichen hergestellt worden ist, und das ist gerade eine Folge dieses Switches von Heidegger. Nicht? Für Husserl ist die Unterscheidung von natürlichen und künstlichen Zeichen eine sehr, sehr wichtige, weil er das Ding verankert in einer direkten sinnlichen Erfahrung von Subjekten. In dem Moment, in dem du das rüberschiebst in einen Zusammenhang von Leuten, die etwas tun mit Dingen, die sie dazu verwertet haben, wenn du das als das Eigentliche und Wichtige des Zeichens siehst, ist es nicht mehr wichtig, ob das Zeichen jetzt natürlich oder künstlich ist. Und das ist deswegen sehr, von dieser Art von Wichtigkeit, von großer Wichtigkeit, weil also aus dieser Analyse der Zeichenverwendung keine Konsequenzen folgen gegen Technik. Weil man, so wie es Heidegger selbst hier ansetzt, durchaus der Auffassung sein kann, dass wir die technischen Geräte verwenden als Hilfsmittel für unsere Lebenserfüllung, und genauso wie andere auch. Aus dieser Analyse geht nichts gegen die Technik hervor. Und Sie werden sozusagen sehen, dass es in Sein und Zeit eine Reihe von kritischen Übergängen gibt, die dann dorthin führen, und das wird dieser große Schwenk sein, die dann darauf hinführen, dass, um es jetzt ganz scharf zu sagen, dass das Uneigentliche eigentlich das Technische ist. Dass die technischen Verfahrensweisen, dass die Art und Weise, das, was Husserl uneigentliche Zeichen nennen, genannt hat, dass das eigentlich die technischen Zeichen sind und dass darum das Ursprüngliche und das Eigentliche die nicht technischen, sondern lebensweltlich primären, irgendwie besonders sozusagen besonders ausgezeichnete lebensweltliche Zusammenhänge wären. Das ist hier genau nicht drinnen. Also sowas, wie es hier drin steht und wie das Beispiel, wie gesagt, schön zeigt. Deswegen ist mir das so wichtig. Das Beispiel, mit dem er in die ganze Sache einsteigt, ist ein Auto und ist die ist auch die quasi die das Zwangsmoment, das damit sich verbindet, dass Autos eine solche Rolle spielen. Und wenn man es anders sagen will, hier beklagt er sich noch nicht darüber, dass zu viele Autos auf der Straße sind und das Denken unterbrechen. Nicht? Hier haben Autos noch eine neutrale Funktion. Und das will ich mal dabei belassen, im Zusammenhang mit dem Verweisungs- und Zeichencharakter, und jetzt zur Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit kommen, so wie sie in Sein und Zeit nach seinem eigenen systematischen Aufriss vorkommen. In diesem Verweisungskapitel habe ich Ihnen die Stellen gezeigt, wo er das Wort Eigentlichkeit direkt verwendet, aber er und auch auf eine methodisch gezielte Art und Weise verwendet, wo er es aber nicht definiert, sondern sozusagen suggeriert im Zusammenhang mit diesen phänomenologischen Prinzipienfragen, nämlich wo ist der wirkliche Sitz des Lebens des jeweiligen Phänomens. Er macht in Paragraphen 9 zunächst einmal von Sein und Zeit und dann 45 macht er prinzipiellere Aussagen, systematische Aussagen über Eigentlichkeit, und die wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer ansehen. Der Grund ist der, weil das ist parallel zu Husserl, so wie Husserl, also der Animus der husserlschen Überlegungen übers Zeichen besteht darin, wie kann ich diese vielfältig abgeleiteten, komplizierten, mechanisch zu transformierenden Zeichen, wie kann ich die zurückbinden in einen Eigentlichkeitsbereich, sprich eine Nachvollziehbarkeit, eine Akzeptanz, eine praktische Akzeptanz, und diese Art von Zurückbindung bei Husserl wird jetzt hier beantwortet mit einer heideggerianischen eigenen Theorie der Eigentlichkeit, die nicht, also beim Husserl kann man Eigentlichkeit eher so verstehen wie so, ein bisschen so wie wirklich. Eigentlich meine ich, so wenn man sagt, eigentlich habe ich gemeint, korrigiert man etwas, was man gesagt hat, was vielleicht missverstanden worden ist, und man bezieht es zurück auf einen Intuitionsrahmen, einen Intuitionszustand, in dem man selber Herr oder Frau von sozusagen von Verständniszusammenhängen ist. Beim Heidegger in Sein und Zeit tritt jetzt die Eigentlichkeit in eine systematisch ganz neue Form hinein und die hängt damit zusammen, dass er dieses Dasein, von dem ich beschrieben habe, dass er anbietet als eine neue Wortprägung, um ohne mit Subjekt und Objekt operieren zu müssen, beschreiben zu können, was passiert, wenn Menschen in der Welt sich aufhalten und verhalten. Menschen, die sich in der Welt zusammen mit den anderen begegnenden Elementen aufhalten, sind Dasein. Und dieses Dasein hat jetzt, das ist einer der Basisvoraussetzungen in Sein und Zeit. Das hat jetzt eine Beschaffenheit, die sich entscheidend unterscheidet von dem, was man Dinge nennt. Dinge haben Eigenschaften, Dinge, die er hier nennt, den Tisch, Haus, Baum, und die haben sozusagen Eigenschaften. Der Tisch ist braun oder rechts von oder sonst was, und im Interesse des Heraushebens von Phänomenen und der Deskription, der adäquaten Deskription, sagt er, wenn man sagt, da gibt es einen Menschen und der Mensch ist 1,75 Meter groß, dann klingt das so ähnlich wie dieser Tisch ist 1,75 Meter breit zum Beispiel, und erzeugt den Anschein, dass es hier zwei Dinge gäbe. Das eine Ding ist so groß, das andere ist so breit, und dass von daher zwischen dem Ding, das hier vor mir ist, und dem Ding, das hier vor Ihnen steht, nämlich mir, insofern kein Unterschied ist. Und Heideggers phänomenologische Deskription besagt jetzt, wir beschreiben auf diese Art und Weise nicht richtig, was sich in der Weltsein abspielt. Um das richtig zu beschreiben, müssen wir sagen, Vorkommnisse in der Welt, die ich mit mir verbinde, die mit meiner Person zu tun haben, die werden nicht einfach dadurch beschrieben, dass ich solche Eigenschaften habe, sondern für die gilt, dass sie sind, dass sie in einem Verhältnis sind, in einem Verhältnis zu sich selbst. Das ist das, was hier drinnen steht. Das Sein, darum es diesem Sein in seinem Sein geht, ist je meines. Dasein ist nie ontologisch zu fassen als Fall und Exemplar einer Gattung von Seienden als Vorhandenen. Diesem Seienden ist sein Sein gleichgültig. Es ist so, dass ihm sein Sein weder gleichgültig noch ungleichgültig sein kann. Das Ansprechen von Dasein muss demgemäß dem Charakter der Jemeinigkeit dieses Seienden stets das Personalpronomen mitsagen. Das sind jetzt quasi eine Reihe von terminologischen Festlegungen, mit denen beschrieben werden soll, dass, was ich vorher schon versucht habe, ein bisschen zu paraphrasieren, um beschreiben zu können, wie in unsere alltagssprachlichen, sehr alltagssprachlich ist es ja nicht, aber doch, zumindest persönlich statt globalisiert, um es so zu sagen. Also ich war jetzt gerade dabei zu erklären, wie sich das mit der Jemeinigkeit verhält. Die Jemeinigkeit ist die heideggerianische Reformulierung der Subjektivität. Also das ist nicht so, dass er da gänzlich was Neues erfindet. Ich habe Ihnen gesagt, er wehrt sich dagegen, hier Subjekt und Objekt gegeneinander zu stellen. Aber was man mit Subjekt traditionell verstanden hat und als Subjekt verstanden hat, ist, ein Merkmal einer bestimmten Art von Lebewesen in einer selbstbezüglichen Distanz stehen zu können, die sich verbindet mit einer Relation zu Dingen. Also ich kann auf den Computer schauen und kann dabei eine Kenntnis davon haben, dass ich derjenige bin, der aus bestimmten Gründen auf den Computer schaut. Das eine ist etwas, was ich als Verhältnis, wie man sagt, zu sich selber mitbringe, zum Zweiten, nämlich zu einer Relation in die Dingwelt hinein. Die Jemeinigkeit ist der Versuch vom Heidegger, dieses Thema aufzugreifen, aber nicht so terminologisch zu prägen, dass man gezwungen ist, jetzt Subjektphilosophie auf jeden Fall zu betreiben. Er will sozusagen an der Stelle neutraler bleiben, kommt zur Gemeinigkeit. Warum die Gemeinigkeit jetzt hier wichtig ist, weil er in der Beschreibung der Gemeinigkeit eine Erläuterung der Eigentlichkeit und der eigensten Möglichkeiten mit hineinbringt. Und das ist eines, also wenn man sich diese Sachen ansieht, dann muss man schon sagen, was sich da in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts abgespielt hat im philosophischen Zusammenhang. Es sind ausgesprochen Fantasie-Explosionen und sozusagen geniale Ansätze, in der geniale Ansatz, der an dieser Stelle darin liegt, dass der Heidegger die Husserlsche Eigentlichkeit nimmt von eigentliche Zeichen, was ich Ihnen immer beschrieben habe, und jetzt sagt er, in der Beschreibung des Menschen als einer, der in der Welt ein Verhältnis zu sich selber hat, taucht die Eigentlichkeit jetzt so auf, dass das ein Wesen ist, dass der Mensch ein Lebewesen ist, das sich selbst zu eigen ist, sagt er, dass nicht nur ein Verhältnis zu sich hat, sondern das dadurch gekennzeichnet ist, dass dieses Verhältnis ein Verhältnis ist, dass dieses Lebewesen sich selbst gibt. Also das Verhältnis gibt dem Lebewesen sich selbst zum Gegenstand. Es ist ihm zu eigen. Das ist eine von den frühen heideggerianischen Blumigkeiten der Sprache. Es hat sie nicht nur noch eigenschaftlich als ein Vorhandenes, diese eigenste Möglichkeit, das ist seinem Wesen nach ein mögliches Eigentliches, das heißt sich zu eigen. Und damit haben Sie die Thematik des Zertifizierens von Zeichenzusammenhängen, mit denen wir begonnen haben, hinübergeschoben in eine Daseinsweise im terminologischen Sinn, also in eine ganz allgemeine ontologische Beschreibung dessen, was den Menschen ausmacht, dass er sich selber gehört, wenn Sie so wollen, und dieses sich selbst gehören des Menschen, sich selbst gehören des Menschen schon damals eine Ausweichformulierung von zu Autonomie, nicht? Dieses sich selbst gehören des Menschen ist der Maßstab, ist der Grundbefund, dem man folgen muss, wenn man auf Eigentlichkeit geht. Und das können Sie jetzt verbinden, hier habe ich es Ihnen geschrieben, auf der einen Seite können Sie diese Eigentlichkeit, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, können Sie parallel zur Diskussion des Zeichens nehmen. Eigentliche Zeichen, nach Heidegger jetzt, fungieren in einem Verweisungszusammenhang. Dort muss man sie finden, wie ich eben beschrieben habe, nicht von außen beschreibend. eigentliches Menschsein verhält sich zu den Möglichkeiten des Menschseins. Das Phänomen des Menschen, das wir sind, ist so wie die Zeichen dadurch adäquat beschrieben sind, dass man sie in dem Verweisungszusammenhang verfolgt, dadurch gekennzeichnet, dass diese Menschen sich zu eigen sind. Und insofern ist das ist der Bereich, in dem die sozusagen eine gewisse Neutralität gilt, so wie es beim beim Zeichen unter dieser Perspektive nicht wichtig, ob es künstliche oder natürliche Zeichen sind. Und wir werden das gleich sehen, was das Analoge dazu im Zusammenhang mit dem Menschen ist. Ganz allgemein ist aber so, ein Seinscharakteristikum des Menschen ist dieses jemeinige sich zu eigen sein. Und nun geht es zum nächsten Schritt, und der nächste Schritt enthält einen von diesen Brüchen oder Übergängen, Knacksern, wie immer Sie es haben wollen. Er hat hier, ich lese Ihnen vielleicht das Ganze vor, weil Dasein, also das verhält sich zu seinem Sein als seiner eigensten Möglichkeit, das ist dieses Seinscharakteristikum. Weil Dasein wesenhaft je seine Möglichkeit ist, kann dieses Sein in seinem Sein sich selbst wählen, gewinnen, es kann sich verlieren, nie oder nur scheinbar gewinnen. Verloren haben kann es sich nur und noch nicht, sich gewonnen haben kann es nur, sofern es seinem Wesen nach mögliches Eigentliches, das heißt sich zu eigen ist. Das ist der Begriff von Eigentlichkeit, der als Seinscharakteristikum ganz drüber steht, und was Sie damit machen, also Sie haben die Chance und den Auftrag, zu sich ein Verhältnis zu haben, um Sie geht es, und was Sie mit dem machen, das ist eine zweite Frage. Wichtig ist, es geht um Sie. Sie können Ihr Leben verplempern oder Sie können Ihr Leben aufbauen zu höchsten Leistungen oder was immer. In beiden Fällen steht dahinter, Sie sind von der Art, dass Sie mit Ihrem Leben was machen können. Sie können Ihr Leben wegwerfen oder Sie können Ihr Leben gewinnen. Das ist etwas, was Ihre Art kennzeichnet, zum Unterschied vom Tisch. Das kann ein Tisch nicht. Das ist die Idee dabei. Das ist der erste. Und jetzt geht's weiter. Die beiden Seinsmodi der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit, diese Ausdrücke sind im strengen Wortsinne terminologisch gewählt, gründen darin, dass Dasein überhaupt durch Gemeinigkeit bestimmt ist. Sie haben jetzt hier einerseits die eigenste Möglichkeit als die Gemeinigkeit, und dann gibt es hier zwei Seinsmodi, nämlich der Eigentlichkeit und der Uneigentlichkeit. Und diese beiden Seinsmodi, das sind, sozusagen Ausgestaltungen dessen, dass sie in jedem Fall, komme was wolle, ihr Verhältnis zu sich selber haben. Sie entkommen dem nicht, dass sie ein Verhältnis zu sich selber haben. Wie sie es umsetzen, als was sie leben, das kann jetzt in zwei verschiedenen Weisen geschehen, nämlich auf die Art der Eigentlichkeit und der Uneigentlichkeit. Ich habe es karikierend so beschrieben, dass ich gesagt habe, Sie können Ihr Leben wegwerfen oder Sie können es gewinnen. Das ist auf die eine Sicht gesehen gleichbedeutend und beides möglich, im Gegensatz dazu, dass vorhergeordnet die Erkenntnis ist, was immer Sie im Einzelnen machen, Sie entkommen dem nicht, sich selbst in einer Weise zu haben. Das Eigentliche ist dieses Konstitutive, Sie entkommen sich selber nicht in Ihrem Selbstverhältnis, und gleichzeitig tritt aber jetzt in den Möglichkeiten, die Sie als Selbstverhältnis haben, tritt die Eigentlichkeit und die Uneigentlichkeit, also das sich selbst wegwerfen zum Beispiel, das sich verlieren, wie er sagt, oder das sich gewinnen, tritt auf, und da kommt eine Eigentlichkeit in der Realisierung des Lebens mit hinein. Es gibt also eine Eigentlichkeit, die jens die Vor- und Jenseits einzelner Verhaltensformen steht und es gibt eine Eigentlichkeit, die eine der im Dasein möglichen Verhaltensformen ist. Und das ist hier sozusagen so ein Kickser, der da drinnen ist, ein Anzeichen von Schwierigkeiten, die entstehen werden. Nur damit das, und Heidegger ist an der Stelle aus einer ausgesprochen undefiniert oder doppelt definiert, weil kaum sagt er, dass er hier Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit sagt, und wenn er das in dem Anwendungsfall sagt, wenn man das sagt im Hinblick darauf, wie man leben kann, dann hat Eigentlichkeit nicht mehr diesen ontologischen Prinzipiencharakter, sondern da gibt es einen Wertunterschied zwischen eigentlich und uneigentlich. Dann gibt es diesen Unterschied, der bewertet werden kann. Und weil er merkt, dass er auf diese Art und Weise in der Beschreibung des menschlichen Lebens Akzente setzt, sozusagen Präferenzen setzt, macht er im nächsten Satz bereits wieder einen Rückzieher und sagt Folgendes: Die Uneigentlichkeit des Daseins bedeutet aber nicht etwa ein weniger Sein oder einen niedrigeren Seinsgrad. Die Uneigentlichkeit kann vielmehr das Dasein nach seiner vollsten Konkretion bestimmen, in seiner Geschäftigkeit, Angeregtheit, Interessiertheit, Genussfähigkeit. Da haben Sie jetzt dasselbe, und darauf wollte ich eigentlich hinaus, da haben Sie eine vergleichbare Situation wie im Zusammenhang mit dem Auto. Beim Auto sagt er, ist es wichtig, also beim Zeichen ist es wichtig zu sehen, in welchem allgemeinen Zusammenhang steht das Zeichen, abgesehen davon, ob es ein technisches oder ein natürliches Zeichen ist. Hier sagt er so etwas Ähnliches im Zusammenhang mit der Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit des Menschen. Er sagt einerseits, in der Analyse des Menschen, der ein Wesen ist, das zu sich selbst ein Verhältnis hat, ist es im Prinzip beides positiv, nicht weniger und nicht mehr, dass man sagt, da gibt es ein uneigentliches Dasein des Menschen und ein eigentliches Dasein des Menschen. Das Uneigentliche ist eben die Angeregtheit, Geschäftigkeit, Interessiertheit. Die ist im Prinzip auch ganz in Ordnung. Das wollen wir analysieren. Das kommt einfach vor als Form des menschlichen in der Weltseins und sich selber in der Welt Verhaltens. Gleichzeitig aber sagt Ihnen die Wahl der Termini hier zum Teil auch schon, dass er dazu eine zweite Auffassung hat, nämlich die Auffassung, dass das eine defiziente, möglicherweise eine defiziente Form ist, eine Form der Uneigentlichkeit, jetzt im zweiten Sinn und nicht im Sinne des Kontrasts zu einer existenziellen Eigentlichkeit. Also das kommt darauf hinaus, nochmal, er nennt es dann Durchschnittlichkeit. Hier sagt er, der positive, phänomenale Charakter des Seienden aus dessen Seinsart heraus und in sie zurück ist alles Existieren, wie es ist. Wir nennen diese alltägliche Indifferenz des Daseins Durchschnittlichkeit. Diese Durchschnittlichkeit würde also gestatten, eine durchaus pragmatische an Lebenszusammenhängen, an dem Ablauf, an einer Alltäglichkeit, an einem sozusagen nicht systematisch fokussierten und konstruierten Zusammenhang, festzuhalten als Basis der Philosophie, Phänomenologie der Alltagserfahrung zu machen. Und in der Phänomenologie der Alltagserfahrung ist mit eingeschlossen ein Verständnis von Zeichen und von Technik und die Eigentlichkeit des Menschen kann sich ausprägen als Fanclub von so und so zu sein, was immer es an alltäglichen Sinnzusammenhängen gibt. Das ist sozusagen jetzt ein erster Schritt, wo Heidegger die Husserlsche Zeichenlehre, die ja auf Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie aufbaut, hinüberdreht in eine menschliche Beschreibung menschlicher Lebenszusammenhänge aus pragmatischer Sicht, in der Kompetenz mit der Welt und ihren Zeichen umzugehen. Das wäre quasi schon einen Schritt weg von Husserl, aber es ist noch nicht der entscheidende Schritt weg von Husserl. Da ist jetzt ein zweiter Schritt noch dazu zu sagen. Und der zweite Schritt, wo es dann sozusagen in diese Richtung, in eine andere Richtung geht, ist nun, wo er diese Form von Lebensweltlichkeit, die er hier gerade eingeführt hat als Explikation der Eigentlichkeit des Daseins, wo er dieses nochmal in Frage stellt. Und wo er sagt, und das ist der zweite Abschnitt von Sein und Zeit, der berühmte Paragraph, welcher Paragraph ist es? Paragraph 45 von Sein und Zeit, in dem das Ganze jetzt nochmal eine andere Wendung bekommt. Und in dieser anderen Wendung geht es im Prinzip darum, dass er sagt, wir können uns schon darauf einlassen, wie uns in der Welt die Zeichen und die Kolleginnen und Kollegen rundum im Kreis führen und in allen möglichen Verhaltensweisen mit eine Rolle spielen. Aber was wir damit noch nicht haben für eine respektable philosophische Untersuchung ist eine Garantie dafür, dass wir das Phänomen fest und richtig im Griff haben. Das ist jetzt wieder eine Berufung auf das Phänomen und von daher verbunden mit dem, was ich gesagt habe von das ist eine Philosophie, die das, was sie tut, zu beziehen versucht aus einem sich begegnen lassen von Erscheinungen und dem Folgen dieser Begegnungsarten und die Idee, die Alltäglichkeit als das zu nehmen, wo man Menschen als erstes Mal begegnet, womit man Menschen zunächst einmal identifizieren kann und was man analysieren muss, ist eine philosophiegeschichtlich entscheidende Bewegung, das muss man ja auch dazu sagen, genau die Alltäglichkeit, also dass man sich immer irgendwo in einem Sinnzusammenhang hält, das ist genau das, was in keiner Erkenntnistheorie der klassischen Tradition an den Anfang gestellt worden ist. Also das ist eine philosophische Wende von ganz großer Bedeutung. Die Schwierigkeit, oder sozusagen das, damit ist er noch nicht zufrieden. Die Schwierigkeit ist, dass man, unter seinem Aspekt zumindest, dass wenn man sich auf die Analyse der Alltäglichkeit einlässt, dass man sich darin auch gänzlich verlieren kann. Natürlich, man kann sein ganzes professionelles Dasein damit verbringen, alltägliche Phänomene zu analysieren. Also, was weiß ich, Schaufensterpuppen oder Terminplanungen oder Fernsehansager oder sowas ähnliches. Das, gerade wenn man von Interessiertheit und Geschäftigkeit und so weiter redet, ist ein unermessliches Feld, das er aber nicht als das einzige Mögliche nehmen will. Er deutet so Sachen an, es gibt solche Züge von quasi im ersten Teil von seiner Zeit über das Gerede, über das Geschwätz, über solche Formen des impliziten Verbindlichkeit. Und dann sagt er aber, jetzt gibt es noch einen zweiten Punkt, auf den dürfen wir nicht vergessen, und das ist die Eigentlichkeit. An der Stelle kommt die Eigentlichkeit ein zweites Mal vor und kommt in ihr eigenes Recht. Und diese Eigentlichkeit spielt eine Rolle darin, dass wir uns nicht einfach im Rahmen der Alt-, also dass die Menschen nicht nur Wesen sind, die sich einfach verlaufen im Rahmen der Alltäglichkeit, sondern dass sie auch Wesen sind, die, wie er sagt, sich selber in ihrem Verhältnis zu sich explizit wählen können. Und dieses sich explizit wählen ist die Form, in der das Sein können, dass da sozusagen das allgemeine Seins können, in seine Eigentlichkeit kommt. Existenz besagt sein können, das ist das, heißt also sich zu eigen sein können, aber auch Eigentliches. Das heißt, da fehlt ihm noch ein zweiter Punkt. Der zweite Punkt des Seinkönnens ist der des Nicht-Umgehen in Alltäglichkeit mit den Dingen, sondern sich selber wählen. Und diese existenziale Struktur des eigentlichen Seinkönnens, das ist jetzt das Eigentliche im Verhältnis zum Uneigentlichen, muss hineingenommen werden, weil sonst kann seine Interpretation dessen, was der Mensch in der Welt ist, nicht zu einer Ursprünglichkeit und Ganzheit führen. Das will ich nicht im Einzelnen jetzt genau aus definieren, weil da gäbe es sehr, sehr viel zu sagen, was uns ganz weit wegbringt vom Thema des Codes und der Zeichenverwendung. Die Idee, die Intuition, die bei ihm dahinter ist, ist zu sagen, wenn wir uns konfrontieren mit entscheidenden Sinnabbrüchen und Herausforderungen, zu tun haben im Zusammenhang mit Leben und Tod, mit Schuld und Verantwortung, wenn wir uns damit konfrontieren, und das gehört zum Menschen dazu, dass er diese Fähigkeiten und Notwendigkeiten hat, dann ergibt sich ein anderer Bericht, eine andere Beschreibung von dem, was Menschen ausmacht, nämlich nicht, dass sie Geld verdienen oder in Urlaub fahren oder plaudern, sondern Menschen macht aus, dass sie sich zum Beispiel fragen lassen müssen und können, wozu sie eigentlich da sind. Und dieses sich fragen lassen, wozu sie eigentlich da sind, verganzheitlicht, fokussiert, totalisiert die menschlichen Möglichkeiten auf eine Art und Weise, wie sie im Zeichengebrauch nicht vorhanden sind. Und das ist jetzt, in die Richtung geht es aber, das ist jetzt eine Form der Eigentlichkeit. In der Logik dieses zweiten Teils von Sein und Zeit steht jetzt, dass Eigentlichkeit rutscht von dem Bereich von sich zu eigen sein im Sinn von, wie immer der Mensch ist, er ist sich zu eigen, von dorthin rutscht es in den Bereich Eigentlichkeit ist eigentlich da, ist eigentlich das. Eigentlichkeit ist das, was eine ganz besondere Auszeichnung hat, die Auszeichnung des verantwortlichen, entschiedenen, entscheidenden, hörenden, anspruchsvollen, sich selber Rechenschaft ablegenden Verhältnisses in der Welt, im Gegensatz zum Gerede, zum Mann, zur Geschäftigkeit und sowas anderes. Und wenn Sie das, wenn Sie diese Verlagerung mitgekriegt haben und wenn Sie dann noch dazu denken, dass Heidegger, worauf ich jetzt nicht eingehe, diese Verbundenheit, Alltäglichkeit und Eingebundenheit in Alltagszusammenhänge interpretiert als Verlorenheit an die Dinge, an Orientierung, an äußeren Inputs und auch an und dann letztlich quasi von der Idee her an Dingen, die nicht die Art des Menschen haben, die nicht ein Verhältnis in sich und zu sich selber haben, sondern die letztlich extern und technisch sind, dann sind sie unterwegs in einem Bereich, in dem die Eigentlichkeit auf die Seite von hochwertigen, moralisch lebenssinnartigen Vollzügen fällt und die Uneigentlichkeit fällt in den Bereich des Abkünftigen, des sich von fremden Bestimmungen her verstehen und in den Bereich des Gemachten, des Künstlichen, der Technik. Und um Ihnen zu zeigen, welchen Weg das in etwa nimmt, habe ich Ihnen hier noch einen dritten Text von Heidegger zur Verfügung gestellt, von dem ich allerdings, ich glaube nicht, dass ich da jetzt allzu intensiv auf die Ideen eingehen werde, die da drinnen sind. Das kommt aus, das ist eine Beilage aus der Vorlesung Einführung in die Metaphysik aus 1953, wo er über die Seinsfrage spricht. Und ich glaube nicht, dass das in unserem Zusammenhang jetzt hier im Einzelnen vielleicht so weiter führend ist. Für heute springe ich vielleicht, ich habe es ein bisschen angemerkt, habe die Sachen angemerkt und herausgehoben, für die mir das Wichtigste sind, aber ich springe vielleicht für heute, um das abzuschließen, was ich zu Heidegger sagen möchte, dann kann ich das nächste Mal zum Wittgenstein kommen. Ich springe auf das markanteste Textsegment in dem Zusammenhang, das es mir möglich macht, Ihnen die am Anfang beschriebene philosophiegeschichtliche Entwicklung und Spaltung ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern höchst dramatisch zu Augen zu führen. Also es gibt kaum einen ärgeren Text von Heidegger, der so deutlicher macht, wie er die Sache anlegt und wie diese Spaltung im 20. Jahrhundert sozusagen gesehen worden ist. Der Ausgangspunkt ist dieses Ist wieder. Ich habe Ihnen versucht deutlich zu machen, dass in einer solchen Aussage wie der Mensch ist um seiner selbst willen da, dieses Ist von Heidegger interpretiert wird als ein Wort, das ein besonderer Indikator ist, in dem, hinter dem Ist sieht er das Sein, so wie man sagt, der Hammer ist im Werkzeugkasten, da gibt es ein Ist und dieses Ist sagt etwas darüber, welche Rolle im Letzten der Hammer in der menschlichen Arbeitswelt spielt. Der Mensch ist sich selbst gegeben und aufgegeben, sagt etwas darüber, woraus der Mensch zu verstehen ist, wie der Mensch, der die Beschaffenheit hat, zu sich selbst ein Verhältnis zu haben, selber ist, also selber, woher er zu verstehen ist. Und in dem Zusammenhang erzeugt Heidegger ab 1930 oder so eine große Anzahl von Feuerwerken und brillanten oder auch weniger brillanten rhetorischen Kunststücken, die alle unter dem Stichwort der Seinsfrage stehen und versuchen, dieses Ist, das da immer wiederum vorkommt, so philosophisch in die Arbeit zu nehmen, dass man sagen kann, in dem, was in dem Ist alles drinnen steckt, enthüllt sich und zeigt sich das, was der Mensch und der Mensch in der Welt ist. Also er sagt, das Ist ist ein im normalen Gebrauch ganz verblasstes und aussageloses und abstraktes und unbedeutendes kleines Wörtchen, von dem man glaubt, da ist ja, kann nichts dahinter sein, weil das verwendet man überall, das sind sozusagen die Cents, das ist überhaupt keine Währung für irgendwas und in Wirklichkeit muss man, sagt er, darin sehen eine Vergessenheit einer wesentlichen Frage. Man muss das Ist, man muss diese Frage nach dem Ist, was ist der Zusammenhang und das, der, sozusagen der Sinnhorizont oder das, der Faktor, der bestimmende Faktor, der in all diesen phänomenologischen Beschreibungen dahinter ist. Das muss man stark und vielfältig machen, dem muss man nachfragen, so muss man philosophieren. Das ist das Philosophieren der Seinsfrage. Das waren jetzt, sind jetzt alles einleitende Bemerkungen zu dem, was ich Ihnen hier vorbereitet habe und was sich folgendermaßen liest. Er ist jetzt schon in einer Kritik von gedanklichen Anstrengungen, von gedanklichen Richtungen, die seine tiefe und vielfältige Seinsfrage nicht so nachvollziehen. Noch weiter geht in der in gewisser Weise seit Aristoteles vorgezeichneten Richtung, das Sein aus dem Ist des Satzes zu bestimmen und schließlich zu vernichten. Sein mit diesem Y ist seine Notation für die tiefe Dimension dessen, was hinter dem Ist drinnen steckt. Das Ist des Satzes, in den Beispielen, die ich Ihnen gesagt habe, er will aus diesem unscheinbaren und sozusagen verflachten Ist des Satzes, will er wieder die Fülle des Seins herausnehmen. Sagen wir, hier macht er jetzt einen Kontrast auf, was genau, was die Gegenposition zu seiner ganzen Einstellung ist. Eine Denkrichtung, die sich um die Zeitschrift Erkenntnis gesammelt hat. Hier soll die bisherige Logik mit den Mitteln der Mathematik und des mathematischen Kalküls allererst streng wissenschaftlich begründet und ausgebaut werden, um so dann eine logisch korrekte Sprache aufzubauen, in der die Sätze der Metaphysik, die alle Scheinsätze sind, künftig unmöglich werden. So ist eine Abhandlung dieser Zeitschrift überschrieben: Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache. Hier vollzieht sich die äußerste Verflachung und Entwurzelung der überlieferten Urteilslehre unter dem Schein mathematischer Wissenschaftlichkeit. Hier werden die letzten Folgerungen eines Denkens zu Ende gebracht, das mit Descartes einsetzte, für den bereits Wahrheit nicht mehr Offenbarkeit des Seins war und demzufolge Einfügung und Gründung des Daseins in das eröffnende Seiende, sondern Wahrheit umgeleitet zur Gewissheit, zur bloßen Sicherung des Denkens, und zwar des Mathematischen, gegen all das von diesem Nichtdenkbare. Diese Auffassung der Wahrheit als Sicherung des Denkens führte zur endgültigen Entgötterung der Welt. Die gemeinte philosophische Richtung des heutigen mathematischen, physikalischen Positivismus will die Begründung dieser Position liefern. Es ist kein Zufall, dass diese Art von Philosophie, Anführungszeichen, die Grundlagen liefern will zur modernen Physik, in der ja alle Bezüge zur Natur zerstört sind. Kein Zufall ist auch, dass diese Art Philosophie im inneren und äußeren Zusammenhang steht mit dem russischen Kommunismus. Kein Zufall ist ferner, dass diese Art des Denkens in Amerika seine Triumphe feiert. All dies sind nur die letzten Folgen der scheinbar nur grammatischen Angelegenheit, dass das Sein aus dem Ist begriffen und das Ist je nach der Auffassung von Satz und Denken ausgelegt wird. Das ist, stärker geht es nicht mehr, nicht? Kann man wirklich sagen. Und ich habe Ihnen diese Sache jetzt dann hier als das Ergebnis hingeschrieben, zugegebenermaßen, also Heidegger ist, wenn Heidegger nur solche sozusagen kalte Kriegsphrasen produzieren würde, dann wäre er kein wichtiger Philosoph. Aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese kalte Kriegsmentalität genau das ist, was aus der Phänomenologie im Anschluss an Husserl und seine Zeit geworden ist. Nämlich, erinnern sich, das ist quasi ein Anfang der philosophischen Beschäftigung mit einer solchen Stelle, erinnern sich an das, was Husserl mit den gesprochen hat, über die wunderbare Fähigkeit von mathematischen Apparaten unsere Erkenntnis zu erweitern. Und wie er versucht hat, das einzubauen und in einen lebensweltlichen Zusammenhang hineinzufügen. Erinnern sich, dass der lebensweltliche Zusammenhang beim Heidegger im Zusammenhang mit der mit Technik durchaus offen bleiben könnte. Und nun gibt es eine Zeitschrift, die heißt Erkenntnis, und sie wird von ihm als die Vernichtung der Seinsfrage genommen, wobei die Vernichtung der Seinsfrage, die Seinsfrage hat er erfunden, als die Frage nach dem, was hinter all dem ist, steht. Ja, das wird vernichtet, und diese Vernichtung der Seinsfrage wird parallelisiert sofort mit der Vernichtung aller Bezüge zur Natur durch die moderne Physik. Und diese Form von mathematischer Analyse der sozusagen von Mathematik motivierter Analyse von Sprachzusammenhängen ist wundersamerweise auch das Bindeglied zwischen Kommunismus und Kapitalismus hier, nicht zwischen Moskau und Washington. Und das alles ist, also dieser weltgeschichtliche Zustand, der ist eine Folge, der ist sozusagen nicht etwas, was von Europa, also ist zum Beispiel nicht etwas, was dadurch hervorgerufen worden wäre, dass Hitler Europa zerstört hat, sondern der ist, was ja der Fall ist, nicht? Das muss man sicher sagen, also dass es diese Form von Opposition zwischen Kommunismus und Kapitalismus gibt, ist einfach die Folge des Nationalsozialismus. Nein, das ist es nicht, sondern es ist die letzte Folge der scheinbar nur grammatischen Angelegenheit, dass das Sein aus dem Begriffen und das Ist je nach Auffassung von Satz oder Denken ausgelegt wird. Das heißt, was er an der Stelle sagt, ist, dass der Versuch, eine elementare Semantik zu machen, die sich damit beschäftigt, welche Funktion Aussagen haben, welche ganz allgemein Aussagen haben und welche Funktion das Wort ist in Aussagen hat, der versucht, das auf eine Art und Weise zu diskutieren, die sich der modernen mathematischen Erkenntnisse Abfrage bedient. Dieser Versuch ist die Folge des Kalten Krieges, steht mehr oder weniger da drinnen. Damit will ich es mal bewenden lassen. Im Zusammenhang mit Heidegger, wie gesagt, nur die Richtung zu zeigen und um an der Stelle den Schwenk zu machen in die andere Abteilung, also in den Bereich, gegen den es da geht, also was er mit der Überwindung der Metaphysik durch logische Analyse der Sprache anspricht, ist Carnap. Carnap als Vertreter des Wiener Kreises, und ich werde mich an der Stelle jetzt nicht so sehr auf Carnap, sondern auf Wittgenstein beziehen, der von Heidegger praktisch nirgends thematisiert wird, wobei interessanterweise umgekehrt sich beim Wittgenstein in den Gesprächen mit dem Wiener Kreis zwei, drei durchaus wohlwollende Nebenbemerkungen zu Heidegger finden, und möchte an dieser Stelle Ihnen nun auch vor Augen führen Überlegungen, die Wittgenstein über Kalküle vorgelegt hat, und damit jetzt quasi in der zweiten Abteilung, in der anderen Abteilung nachfragen, wie denn das in der Philosophie mit dem Code und mit dem Kalkül ausgesehen hat zu Beginn des 20. Jahrhunderts in einer alternativen Betrachtungsweise, also bevor diese heideggerianische Katastrophenphilosophie, seinsgeschichtliche Katastrophenphilosophie sich ausgebildet hat, die letztlich so im zunächst mal den Husserlschen Ansatz bei Zeichensystemen ganz überlagert hat, wie sich sowas zeigt im Wiener Kreis. Und da ist eine doch sehr wichtige, denke ich, und instruktive Situation zu sehen, nämlich die, dass, wenn man es beim Wittgenstein mal beginnt, eine Philosophie vorausgesetzt ist, Wittgenstein, also von Wittgenstein eine Vorgabe gemacht worden ist, die jenseits jeder Frage nach Zertifizierbarkeit oder Nachvollziehbarkeit von Zeichenzusammenhängen für menschliche Agenten steht. Der Traktat von Wittgenstein 1921 enthält keine Subjektivität, der enthält keine Menschen, die sich Gedanken darüber machen, wie etwas vielleicht ein Sprachzeichen, das sie verwenden, sich auf die Welt sozusagen, wie das, das muss ich jetzt korrigieren. Der Traktat enthält sehr wohl eine Lehre über Sprachzeichen und ihre Beziehung zur Welt. Also er gibt eine Theorie darüber, wie sich Sprachzeichen auf die Welt beziehen können, im Zusammenhang mit einer Erklärung von logischer Form und dem Aufbau von Sprache überhaupt. Aber das Bemerkenswerte und Wichtige im Traktat ist, eine der vielen Wichtigkeiten im Traktat ist, dass die Geschichte, die der Traktat erzählt, darüber, wie sich Zeichen auf die Welt beziehen, enthält kein Subjekt. Das ist dem Wittgenstein vollkommen egal. Wie einzelne Personen mit Hilfe dessen, dass es eine Sprache gibt, sich auf die Welt beziehen, das kommt beim Wittgenstein nicht vor. Also alle diese Verdeutlichungen, die ich Ihnen gesagt habe, über Zertifizierung, Nachfrage, Eigentlichkeit und Uneigentlichkeit von Zeichengebrauch ist alles nicht vorhanden im Traktatus. Der Traktatus gibt Ihnen einfach eine subjektlose Logikstruktur, Logiktheorie darüber, wie Sprache aufgebaut ist und wie Sprache sich auf die Welt bezieht. Das ist, Wittgenstein ist eigentlich im Traktatus vollkommen egal, ob es Menschen gibt, die eine Sprache haben, die sich auf die Welt bezieht. Das Wichtige ist für ihn der logische Zusammenhang. Menschen gibt es am Rande dieses Sprachweltkonstrukts im Bereich der Ethik und der Ästhetik und der Metaphysik. Und das sind aber Bereiche, über die man nicht reden kann, wie Sie vermutlich wissen aus den entsprechenden Traktatusformulierungen. Also Wittgenstein ist einer, wenn Sie es so haben wollen, aus den späten Heidegger-Perspektiven, die ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist er ganz eindeutig einer von den vollständig undiskutablen. Da gibt es nichts vom Verhältnis des Menschen zu sich selber oder zum Sein oder zum Zeichen, nicht einmal zum Zeichensystem. Es gibt hier keine Rolle für den Menschen. Insofern eignet sich der Traktatus, wenn man es schon will, würde er sich gut eignen als ein Zeichen dafür, wie man Philosophie betreiben kann und den Menschen ausspart. Könnte man auch im Jahre 1953 sagen, wenn man sagt, dass das 1921 beim Wittgenstein so vorgelegen ist. Es ergibt sich aber nun eine interessante Geschichte. Sie wissen, dass Wittgenstein mit dem Abfassen des Traktatus dann eine 10-jährige Pause eingeschaltet hat und dass er 1930, 1931 wieder begonnen hat zu philosophieren und in großen Schriftbüchern Gedanken begonnen hat niederzuschreiben, die dann zum Teil mehrfach verwendet, in Maschinenschreibseiten transformiert worden sind und einen großen Nachlass produziert haben. Und was ich Ihnen zeigen möchte, um das quasi mitzuerleben, was da passiert auf der Seite der Debatte, ist, wie Wittgenstein ab 1930 seine Traktatusfestlegungen verändert, dynamisiert und in eine Art und Weise dreht, das ist jetzt der Punkt, auf den es mir ankommt und der an der Stelle wirklich attraktiv ist, wenn man sich es ein bisschen anschaut, eigentlich genau parallel, also genau parallel ist übertrieben jetzt, aber in wichtigen Punkten parallel läuft zu dem, was Heidegger zu dieser Zeit sagt. Also Wittgenstein legt hier Gedanken über Kalkül vor, die mit dem, was ich Ihnen aus Sein und Zeit gesagt habe, sehr gut verträglich sind und die in eine Richtung führen, die von daher gesehen durchaus eine heideggerianische Richtung ist, also die oszillieren durchaus miteinander, nur mit dem einen Unterschied, dass sich Wittgenstein dessen enthält, was die Seinsfrage bewirkt. Also das hat er sich erspart und ist darum in seinen Auffassungen vom Kalkül durchaus Heidegger nahe und betont aber jetzt im Gegensatz zum Heidegger und arbeitet das heraus in einem durchaus heideggerianischen Duktus, wie gesagt, die Rolle von Kalkülen und von Formalismen im Rahmen alltagssprachlicher Zusammenhänge. Und auf das gehe ich dann das nächste Mal ein. Danke.